Glück auf, meine Kumpel Malocha. Herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Schalke-Podcast Königsblau im Ohr. Und mit dabei, wie immer, unser S04-Experte Luca. Wie geht's dir?
Glück auf, mir geht's super. Wie geht's dir?
Ja, auch gut. Ne? Letzte Mal war ja auch der Sieg. Und davor, das Mal, waren wir ja wirklich sehr, sehr traurig, als wir die Folge gestartet haben. Jetzt haben wir uns da rausgekämpft, haben jetzt zum zweiten Mal zu Null gespielt. Wieder ein Erfolgserlebnis. Ich traue dem ganzen Braten noch nicht, bin ich ehrlich, dass auch direkt jetzt zum Sportlichen kommt. Weil das halt die einer der schlechtesten Mannschaften waren, jetzt beide Male, und jetzt haben wir auch mit einer roten Karte dann am Ende das Spiel entschieden. Aber dennoch kann man stolz sein, dass man jetzt zweimal zu Null gespielt hat und erstmal 6 Punkte aus den letzten 2 Spielen geholt hat, oder?
Ja, komplett. Und ich muss auch schon mal vorab ein bisschen dazu sagen, ich finde auch in dem Zeitraum, wo wir die rote Karte noch nicht für uns hatten, kommen wir gleich noch ein bisschen mehr zu, wie es damit überhaupt alles aussah. Aber um das mal kurz ein bisschen einzuordnen, finde ich, hat man in den ersten 40 Minuten auf jeden Fall auch gesehen, dass unsere Defensive auf einmal sich stabilisiert hat. Also auch wenn es nur Hansa Rostock war, die haben in den Spielen davor auch gut ordentlich gepunktet und Tore erzielt teilweise. Und dementsprechend war das trotzdem, was das anging, echt in Ordnung, auch wenn man sagen muss, die haben jetzt keine brachiale Offensive insgesamt in der Liga, gar keine Frage, also da gibt es Mannschaften, die einem da größere Probleme machen werden, wie es dann eben auch Fürth ist, was fürs nächste Spiel dann wichtig werden wird, aber ich finde trotzdem, man hat gesehen, dass wir, das, also das Konzept hin, wie wir gestanden haben, und der Wille war viel mehr da als in den Spielen davor, und das ist einfach schon mal relativ beruhigend gewesen zu sehen, dass man da nicht so große Probleme hatte, wie man sonst immer hatte, weil wir haben da wirklich eigentlich fast nicht zugelassen, aber Rostock haben eben am Anfang auch nicht. Da sind wir dann eben mit der roten Karte mehr ans Spiel gekommen, das stimmt auf jeden Fall, ja.
Ja, voll. Lass mal vielleicht zunächst mal auf die Aufstellung gucken. Fandst du die Aufstellung gut so vor dem Spiel? Wir können dann auch später über die Leistung der Spieler sprechen, aber so, wie bist du reingegangen, als du die dann gesehen hast?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe erstmal wieder nur gelacht, weil ich mich gefragt habe, warum ist Matriciani schon wieder gesetzt? Brunner hat vor 3 Wochen, wirklich vor 3 Wochen, hat er dieses Testspiel über 90 Minuten gemacht. Matriciani hat nicht funktioniert bisher in der Saison. Also wirklich in keinem einzigen Spiel war der gut. Der war im letzten Spiel okay. Und war auch heute jetzt keine totale Katastrophe, muss ich auch nochmal dazu sagen. Er war wirklich in Ordnung. Aber war halt kein super Spiel jetzt von ihm. Und die Position habe ich auf jeden Fall nicht verstanden vor dem Spiel, weil es hätte auch wieder schief gehen können. Und da hätte sich das Gerards auch auf die Fahne schreiben müssen, dass er das gemacht hat. Und was ich auch wieder nicht verstanden habe, ist, dass Lassme gespielt hat. Und da muss ich leider wieder sagen, den fand ich wieder erschreckend schwach, vor allem in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war es besser. Da hat er dann auch teilweise mal gute Kombinationen mitgespielt. Aber in der ersten Halbzeit wirklich in jeder Situation entweder Pech gehabt oder einfach nicht gut gelöst. Und da habe ich dann nicht verstanden, warum man da nicht mal irgendwas anderes probiert. Also zum Beispiel Keke Top habe ich ja letzte Episode schon vorgeschlagen. Hätte ich mir was anderes gewünscht, aber im Endeffekt war es okay so. Und dann gab es ja noch einen anderen Punkt in der Aufstellung, dass Schallenberg ja verletzt bzw. angeschlagen gefehlt hat und deswegen kam Idrissi rein. Das fand ich zum Beispiel eine ganz gute Lösung, dass man Idrissi mal hat spielen lassen, hat sich auch ausgezahlt. Was ich nur ein bisschen komisch finde, ist, dass Tempelmann wirklich aus dem Nichts komplett abgeschrieben ist, wegen dem Einspiel in Düsseldorf, wo er dann die halbe Stunde auch dazugehört hat zu den Spielern, die nicht gut gespielt haben. Seitdem spielt er wirklich keine Rolle mehr und ist auf einmal nur noch Bankdrücker. Ja, weiß nicht, wie du das siehst, aber das waren so die 3 Positionen, die sich für mich jetzt vor dem Spiel nicht unbedingt erschlossen hätten, weil Schallenberg dachte ich spielt, kannst du nicht mit rechnen und Lassme und Matriciani hätte ich gewechselt, ja.
Ja, also genau, also ich habe auch da einige Positionen habe ich verstanden, einige Positionen eher auch so ein Fragezeichen, wobei man das auch so ein bisschen gewohnt ist jetzt vom Gerards, also ja, Matriciani, stimmt, dass der quasi immer spielt oder zumindest startet. Klar, mit Schallenberg, das war halt eine Sache, die dann dazugekommen ist, ganz kurzfristig. Aber beispielsweise so Sachen wie Terodde vorne drinne nach dem Tor und auch gegen jetzt, sag ich mal, eine Mannschaft von unten drin, dass der da spielt, habe ich schon so erwartet und fand ich auch gut. Lassme ist halt auch so, glaube ich, so ein Projekt von einem Gerards, der den unbedingt hinkriegen will, weil er diese Geschwindigkeit irgendwie einsetzen möchte. Will diesen Diamant, sage ich mal, schleifen. Was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist, dass sich Mohr so als zentraler Mittelfeldspieler irgendwie langsam etabliert. Ne, das finde ich halt auch sehr, sehr spannend. Ansonsten ja, was mich am größten überrascht hat und wo ich auch nicht mitgehe, ist halt Matriciani, dass der dann auf
Ja.
rechts wieder gestartet ist. Zumal Brunner ja jetzt im letzten Spiel auch schon gespielt hat, du hast ja auch angesprochen, der hatte die 90 Minuten im Testspiel, jetzt ist er wieder noch mal eine Woche weiter gewesen. Ja, der kam jetzt noch mal etwas früher als im letzten Spiel, kam jetzt schon zur Halbzeit rein. Aber ja, also da hätte man den auch früher bringen können müssen eigentlich.
Also ich glaube auch, er hätte die 90 Minuten spielen können. Ich denke einfach nur, dass Gerards echt ein Fan von der Art von Matriciani ist, dass er halt wirklich sich in alles reinhaut und alles gibt. Und das muss man ihm auch wirklich lassen, das tut er, das ist gar keine Frage. Trotzdem finde ich, musst du da auch ein bisschen einfach drauf schauen, wer die Qualität mitbringt, erfolgreich zu spielen. Und da kannst du nicht einfach alles immer damit rechtfertigen, dass eben Spieler alles gibt. Das ist sehr wichtig, aber das muss bei jedem Spieler der Fall sein. Und wenn es eben bei den anderen Spielern nicht der Fall wäre, dann hätten wir jetzt auch die letzten beiden Spiele eben nicht mal ein anderes Gesicht gesehen, eine bessere Einstellung gesehen, defensiv auch bessere Spiele. Und das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass Matriciani gespielt hat, gar keine Frage. Aber es lief halt offensiv auch viel besser in der zweiten Halbzeit, auch wegen der roten Karte. Aber ich finde auch Brunner hat wirklich offensiv gut mitgespielt, defensiv war er sowieso eine Bank. Und ich hoffe auch, dass Brunner da jetzt reinkommt, weil wir haben ja beide vor der Saison gesagt, Brunner braucht man sich keine Sorgen rechts machen, der ist super. Aber der hat ja auch in den Spielen, wo er dann gespielt hat, nur okay gespielt. Er war besser als Matriciani auf jeden Fall. Aber er war jetzt nicht der Brunner, den wir uns alle erhofft haben. Und ich hoffe, dass
Ja.
er das ungefähr so bestätigen kann, wie er heute gespielt hat in der zweiten Halbzeit, weil das war echt ordentlich.
Ja, also ich fand, der hat sehr sicher gespielt, also der hat sehr, sehr viele Pässe dann an den Mann gebracht. Ich fand, der hat häufig dann zu wenig Risiko gemacht, zu wenig nach vorne gedribbelt. Gerade wenn du auch so in Überzahl bist. Und der hat halt häufig dann, sag ich mal, dann irgendwie in die Mitte reingelaufen, was ich nie so verstanden habe. Dann hat er dann den Ball zu Seguin oder so rübergepasst oder Idrissi. Ich fand seine Flankenmomente, fand ich gut, wenn er es mal gemacht hat, aber viel zu wenig. Er hat viel zu wenig Druck gemacht, fand ich, über außen. Hätte das Spiel meiner Meinung nach viel breiter gestalten müssen. Defensiv war das schon stabil, also generell von der ganzen Viererkette, auch vom Mittelfeld. Man muss aber auch sagen, Rostock ist halt auch sehr, sehr wenig eingefallen, fairerweise
Ja,
muss
das
man das
stimmt.
sagen.
Aber lag
Ja,
eben dann auch daran,
überlag.
dass du gut gestanden hast, weil am Anfang haben die ja wirklich
Ja.
extrem viel Druck auch gemacht, sehr gute Pressing-Momente vorne gehabt. Aber wir haben es gut gelöst. Also es war endlich mal nicht so ein
Ja.
hektisches oder ja, unruhiges Spiel. Kaminski hatte ja in der Saison schon zwei, dreimal den Moment, wo er den Ball vergessen hat und den irgendwo hat liegen lassen und dann auf einmal grätschen musste. Und solche Momente hatten wir in dem Spiel einfach nicht. Also das war relativ ruhig, trotz des hohen Pressings. Und das war einfach gut gelöst, weil normalerweise war das immer genau die Blaupause, um uns zu schlagen oder um Tore gegen uns zu schießen. Und das hat eben nicht geklappt. Deswegen war das auf jeden Fall gut. Und ja, also zu Brunner nochmal kurz. Er war natürlich jetzt nicht der offensiv belebende Rechtsverteidiger, wie es zum Beispiel ein Aydin jetzt sein könnte. Aber ich finde, für Brunners Spielertyp, der eigentlich wirklich gelernt hat, nur RV ist, hat er eben auch bei dem einen Tor, hat er ja eingeleitet mit dem Ball in die Mitte, wo dann nochmal hat klatschen lassen. Ich glaube, Polter war es, der hat abklatschen lassen. Oder war es doch, ich weiß nicht, bei welchem Tor es genau war. Aber da hat er quasi den Pre-Assist sozusagen gegeben und deswegen hat er da ja dann auch auf jeden Fall seinen Anteil daran gehabt, dass wir dann offensiv nochmal erfolgreich waren. Dementsprechend war das schon ganz ordentlich, finde ich. Aber klar, kann man sich auch mehr erhoffen, aber es ist eben der Spielertyp Brunner ist wirklich, er klebt am Gegenspieler, er holt sich irgendwie den Ball und es macht defensiv einfach seinen Job und wenn man nach vorne was geht, ist es schön, aber es passiert ja nicht allzu oft.
Ja, dann bevor wir mit der, ich sag mal, Einzelkritik weitermachen, lass noch mal kurz aufs Spiel als Ganzes reingehen. Also ich fand die erste Halbzeit kann man so beschreiben, Not gegen Elend. Beide Mannschaften nicht sehr viel eingefallen. Ich fand Rostock, ehrlicherweise fand ich nicht, dass die so gut nach vorne gespielt haben. Ich fand, die waren auch sehr bedacht, gut zu stehen. Also die hatten immer irgendwo eine Absicherung mit dabei. Und ich fand, Rostock war so ähnlich, wie wir das auch häufig machen, wenn wir nämlich zu unkreativ sind, den Ball dann sehr, sehr langsam nach vorne zu spielen und dann eher dann nochmal zurückzuspielen, dann nochmal den Nebenmann zu suchen. Und was bei Rostock mir aufgefallen ist und was ich bei unserer Mannschaft da schon gut fand, ist, dass wir dann die Zweikämpfe halt dann vermehrt gewonnen haben, gerade auch so die hohen Bällen, die zweite Bälle. Da haben wir sehr, sehr viel gewonnen, gerade so, wenn es in Richtung unsere Hälfte sich verlagert hat. Da waren wir einfach stärker in den direkten Zweikämpfen. Aber so nach vorne fand ich, war es wirklich sehr wenig. Also ich kann mich erinnern, so diese eine individuelle Leistung da von Karaman, wo der da so diesen Freistoß rausholt, war mal ganz nett. Dann gab es halt gar kaum Momente, wo was wirklich passiert ist in der ersten Halbzeit. Das war wirklich so ein Spiel. Es ist so vor sich hingeplätschert,
Ja.
so sehr, sehr langweilig auch zu gucken, wenn das ein neutrales Spiel gewesen wäre, irgendwie Mainz gegen Freiburg oder irgendwie sowas. Ich hätte sofort ausgemacht nach
Ja,
10
ich auch.
Minuten. Gar keinen Bock mehr gehabt. Aber klar, Schalke guckst du natürlich, bist da voll mit Spannung drin und willst wissen, wie das ausgeht. Bleibst du natürlich dran. Aber es war echt kein gutes Spiel. Und ich glaube, erstmal, siehst du das ähnlich oder wie hast du die erste Halbzeit so verfolgt?
Ja, also ich gehe komplett mit. Also die erste Halbzeit war wirklich von beiden Mannschaften offensiv extrem ermüdend. Also da ging wirklich überhaupt nichts. Es gab keine wirkliche Chance. Die erste Chance, die ich wirklich als sehenswert erachten würde, war dann der Freistoß von Mohr, wirklich kurz vorm Schlusspfiff zur Halbzeit. Aber ansonsten ging da gar nichts bis zu der Spielunterbrechung, wo wir gleich auch noch drüber reden können. War da wirklich gar nichts los. Also keine wirkliche Chance, wo man drüber reden könnte. Und es wurde dann eben erst intensiver, als dann eben auch die rote Karte zustande kam. Ja, aber wirklich war zum Einschlafen, abgesehen davon, dass es halt um Schalke ging, wär ich auch ganz schnell raus gewesen.
Genau, ich habe das jetzt so als erste Halbzeit beschrieben. Quasi die rote Karte oder quasi die Spielunterbrechung war ja Ende erster Halbzeit quasi. Dann ging es ja noch 7, 8 Minuten, ging es ja dann noch,
Genau.
was dann noch gespielt worden ist. Das habe ich aber schon so als zweite Halbzeit abgespeichert. Ich fand, es wurde besser so nach der roten Karte. Schon sofort, zack, haben wir die Überhand zum Spiel übernommen. Ich fand aber dann, wo es dann nochmal in die Kabine ging und wir dann rausgekommen sind, dann waren wir wirklich eine komplett andere Mannschaft und dann
Ja.
haben wir das Spiel komplett an uns gerissen. Wir haben nur nach vorne gespielt. Wir haben auch viel schneller gespielt. Wir haben das Spiel sehr, sehr breit gemacht, Rostock da laufen lassen. Dann sind ja auch die Torchancen immer mehr gekommen.
Das fand ich auch wirklich
Lasmatea.
erstaunlich. Also wie gut wir da auf einmal kombiniert haben aus dem Nichts, das habe ich
Ja,
bisher noch nicht gesehen in der Saison.
voll.
Extrem stark. Fällt mir höchstens eine Halbzeit mal ein, wo wir mal ganz ordentlich nach vorne kombiniert haben, aber das war wirklich echt gut. Also da sogar, wie gesagt, lassen wir auch in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen mehr glänzen können, auch mal mit abklatschen lassen und so weiter. Also es hat wirklich gut funktioniert. War dann nicht so effizient am Anfang, aber irgendwann war der Ball dann halt drin und hat dann auch funktioniert. Und ich finde auch,
Ja.
in manchen Situationen hat es Rostock auch einfach gut verteidigt. Da hätte auch wirklich mehr gehen können. Der rollte dann noch einmal nach diesem Kimmich-Chip-Ball, der da reinkam, ein bisschen zu früh mit dem Kopf abgeschlossen, hätte er vielleicht annehmen können. Also da waren wirklich gute Momente dabei, wo man echt gut hätte Tore machen können. Und da muss ich auch sagen, Gerrards hat da echt ein bisschen was bewirkt mittlerweile. Auch wenn immer mal wieder Spiele dabei waren, wo man sich gefragt hat, kann das wirklich so weitergehen? Steigen wir vielleicht wirklich ab? Jetzt in den letzten Spielen, auch wenn es Absteiger waren, muss man trotzdem sagen, sieht man zumindest die Entwicklung, wo es hingehen soll. Wir sind auf keinen Fall am Ende der Entwicklung, da muss noch mehr gehen, um da den Mittelfeldplatz oder vielleicht sogar nochmal obere Tabellenhälfte zu schauen. Aber ich bin trotzdem sehr glücklich damit, dass wir jetzt erstmal weg sind vom Relegationsplatz. Auch relativ weit, abgesehen von den Punkten her, sind wir zumindest erstmal ein paar Plätze hochgeklettert. Und ja, also es ist eine Entwicklung zu sehen. Das ist das Wichtigste gerade einfach. Du kannst jetzt im Winter nochmal nachjustieren und ja, dann sorgst du dafür, dass du nicht absteigst. Und das ist absolut das Wichtigste gerade in unserer Situation.
Ja, voll. Also, du hast angesprochen mit Gerrards, dass er da ein bisschen was bewirkt hat. Hier der Follower von uns, MSMA7891, hat einen Kommentar bei uns auf YouTube hinterlassen. Und zwar hat er die Gerrards-Tabelle oder die Tabelle seit Gerrards Trainer ist. Und da haben wir 12 Punkte geholt unter ihm. Sind da auf Platz 6, punktgleich mit dem vierten Düsseldorf, die auch 12 Punkte geholt haben. Und Pauli mit 13 Punkten wäre auf Platz 3. Und Kiel und Greuther Fürth sind die einzigen Mannschaften, die unter seiner Zeit nochmal einen Dreier mehr geholt haben. Das zeigt ja schon, ja, dass man da mit ihm als Trainer schon eher Richtung Aufstieg gucken kann, ne?
Oder
Wie der die
zumindest obere
Mannschaft so.
Tabellenhälfte, genau, ja.
Ja, oder man wäre halt in Schlagdistanz zu dem
Ja.
ersten Platz, so, ne? Quasi, wenn seitdem er Trainer ist, die Saison gestartet wäre, so, ne? Das ist schon viel, was er rausgeholt hat, weil die Mannschaft war ja voll am Boden, ne, wo der die
Ja, und er
übernommen
musste
hat.
ja
Da
die auch
ging ja.
erstmal irgendwie wieder ein bisschen zusammenkriegen, weil da war ja wirklich medial extrem viel los. Das Spielsystem ging gar nicht. Also
Ja.
Thomas Reis hat da wirklich überhaupt nicht bedacht, dass wir jetzt in der zweiten Liga spielen, anstatt in der ersten. Und hat das Spielsystem ja wirklich überhaupt nicht angepasst. Und da musste er eben auch erstmal dafür sorgen, dass die Abläufe wieder reinkommen, dass Spieler auch wieder fit werden, die überhaupt nicht fit waren. Und da hat er auf jeden Fall ordentlich was bewegen können. Und da kann
Ja.
man wirklich sagen, sieht man ein bisschen den Effekt. Man darf jetzt nicht zu viel zu hoch loben, weil da waren auch wirklich jetzt ein paar schwächere Gegner dabei. Die waren aber unter Thomas Reis auch dabei. Also wir haben gegen Braunschweig verloren, wir haben gegen Wiesbaden unentschieden gespielt. Also die Spiele hat Gerards jetzt halt gewonnen gegen Hansa Rostock und gegen Osnabrück. Und das musst du halt auch erstmal machen. Und dementsprechend merkst du auf jeden Fall, dass da was vorangeht. Das Spielsystem wirkt eingespielter, spielfreudiger, die Mentalität ist viel besser da. Und das ist sehr wichtig.
Ja, total. Und ja, das ist schwer, wenn du jetzt als neuer Trainer startest und du hast angesprochen, ja, die Mannschaft war schlecht drauf, ne? Aber ich finde, was auch richtig schlimm war, war diese toxische Mannschaft einfach, ne? Dieser
Ja.
Teamgeist, der nicht da war, ne? Diese ganzen, ich sag jetzt mal, Skandale, die da in den Medien die ganze Zeit von Spielerseite gekommen ist, sei es über einen Berater, was hatten wir auch hier häufig thematisiert, oder der Baumgartel, der da im Interview den
Ja.
Trainer anzählt und so. Da sind halt Sachen passiert, so in der Kabine, die, wo es echt schwierig ist, da die Spieler nochmal ins Boot zu holen und dann zusammenzuschweißen, ne? Und manche Spieler muss man dann auch so hart, es ist auch aussortieren oder wenig Spielzeit geben oder auch erstmal wieder Respekt beibringen, ne? Deswegen hat dann auch ein Ovejan jetzt zuletzt war der nicht im Kader in der U23 und hat jetzt auch keine Minute gesehen, ne? Weil er halt Sachen gemacht hat, die dem Team schaden, so, und wo er sein Individuum über das Team gestellt hat, so. Und das fand ich richtig stark. Dann darf man auch nicht vergessen, wir haben irgendwo konditionelle Probleme scheinbar immer noch drinne, die langsam bekämpft werden, zumindest um das Spiel von Gerard zu spielen. Ich glaube, da werden wir auch noch mal einen Riesensprung sehen, wenn er eine Vorbereitung bekommt, eine komplette, dass er da die Mannschaft konditionell auf ein Level bringt, wo wir sagen, okay, da sind wir jetzt wettbewerbsfähig, beziehungsweise können wir den Fußball spielen, den er auch sehen möchte. Und ja, waren leichte Mannschaften jetzt auch. Ich bin halt super gespannt, wie das jetzt gegen Fürth weitergeht. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Situation gerade, wo ich seit langem wieder zufrieden bin mit dieser Situation, weil wir haben uns da aus dem Relegationsplatz, haben wir uns auf den 13. Tabellenplatz vorgekämpft. Wir können auch mal auf die Tabelle jetzt gucken, auf die richtige Tabelle.
Und wir hatten auch 5 Punkte Rückstand zeitweise gehabt auf dem Relegationsplatz auf die Plätze vor uns. Und da haben wir uns halt einfach zurückgekämpft. Sind jetzt 2 Punkte über dem Relegationsplatz. Unter uns nochmal 3 Mannschaften gelassen. Ich denke mal, es wird trotzdem erstmal noch ein bisschen schwierig weitergehen, weil Kaiserslautern und Karlsruhe sind trotzdem Mannschaften, die eigentlich die Qualität haben, auch wieder weiter hoch zu rutschen. Da musst du halt Mannschaften wie Wiesbaden überholen, zum Beispiel, die jetzt 2 Punkte mehr haben als wir. Aber wenn wir mit der Entwicklung weitermachen, dann kannst du auf jeden Fall Punkte wieder gut machen, weil du siehst auch gerade, wie Hertha das halbwegs eben gelöst bekommen hat, wieder jetzt nach oben zu rutschen. Die haben jetzt irgendwie ihren Faden gefunden, sie wissen, wie sie spielen müssen und sind ja auch sogar noch immer im Pokal drin. Also die haben wirklich jetzt ein bisschen Aufwind bekommen und sind jetzt auf Platz 7 mittlerweile. Und das kann eben bei uns genauso weitergehen, wenn wir jetzt kluge Transfers machen, mit diesem positiven Gefühl jetzt von 2 Spielen in Folge zu 0, beide gewonnen. Eben weitermachen, vielleicht gegen Fürth auch noch gewinnen mit einem knappen 2:1 oder so. Dann so in die Winterpause gehen, clever einkaufen, clever verkaufen. Dann kannst du da auch wirklich wieder ordentlich Punkte gut machen, weil wenn du dann erstmal diese Serie gestartet hast und dann vielleicht auch genauso weitermachst, dann kann da ordentlich noch was gehen. Aber ich glaube, trotz alledem, Aufstieg wird sehr, 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 sehr schwierig. Hamburg ist jetzt aktuell 9 Punkte von uns entfernt auf Platz 3. Und bei denen glaube ich eigentlich auch, die spielen ja aktuell auch keinen guten Fußball, dass die dann auch ab und zu mal wieder eine Serie starten, wo die dann wieder besseren Fußball spielen. Deswegen, was das angeht, wird es ein sehr, sehr weiter Weg. Will ich jetzt noch nicht allzu viel drüber reden wollen, kann alles noch kommen. wenn wir da in der Rückrunde die ersten beiden Spiele vielleicht auf einmal gewonnen haben oder so, können wir da immer noch drüber reden. Aber ich glaube, gerade geht es wirklich erstmal nur darum, aufatmen, bisschen wegkommen vom Relegationsplatz und dann vielleicht obere Tabellenhälfte erstmal anschielen. Und dann bin ich eigentlich schon ganz zufrieden.
Ja, ich glaube auch nicht Aufstieg, dass das irgendwo passiert oder das Ziel sein sollte. Klar, so eine Restchance ist immer da und spinnen wir jetzt einfach mal rum. Genau, wir haben jetzt 19 Punkte. HSV hat ja 28. Fürth spielen wir gegen die, die haben auch 28. Sagen wir mal, auch die Mannschaften da oder Düsseldorf ist noch da drunter, die spielen maximal unentschieden. Dann hättest du bei einem Sieg gegen Fürth und bei einer Niederlage vom HSV hättest du nur noch 6 Punkte auf den Relegationsplatz zum Aufstieg. Dann sieht die Welt halt auch wieder ganz anders aus, vor so einer Winterpause, wo du dann auch nochmal die Mannschaft komplett neu justieren kannst und wo du dann auch mit einer kleinen Serie dann rein startest.
Ja, genauso kann halt aber auch die Welt anders aussehen, wenn Fürth zum Beispiel gewinnt. Dann haben die 31 Punkte und wir haben 19.
Und Karlsruhe und Lautern und Rostock irgendwie dann punkten, ne?
Ja.
Dann rutscht er da auch wieder auf den Relegationsplatz und dann bist du
Ja,
dann da wieder
genau.
ja, am Verzweifeln, natürlich. Also
Ja.
das kann ganz schnell sehen, gehen, aber man sieht es halt auch bei Hertha, ne? Wenn dann irgendwann die Mädchen ineinander greifen, dass man sich so ganz unauffällig immer weiter nach vorne bringen kann, sich in eine Stellung bringen kann und dann ist man irgendwo zum Ende hin nochmal dabei. Für mich geht es eigentlich jetzt darum, nach der Pause die Situation richtig gut zu bewerten. Da glaube ich, wird vor allen Dingen der Trainer gefragt sein, weil ich glaube, wir haben einfach nicht viel Sportkompetenz gerade im Verein und der Trainer ist, glaube ich, so einer der wenigen, der das hat. Und da wünsche ich mir, dass man da knallhart ist und Spieler aussortiert, die halt nicht reinpassen, um dann im nächsten Jahr den Aufstieg zu packen.
Das musst du jetzt wirklich einfach
Na.
vorbereiten und einleiten. Du brauchst Spieler, auf die du
Ja.
jetzt in den nächsten Jahren setzen kannst, die du in der zweiten Liga auch im nächsten Jahr, während du Zielaufstieg angreifst, entwickeln kannst und dann eben auch zeitgleich, die das Potenzial haben, in der Bundesliga dann auch zu bestehen. Weil sonst hast du wieder dasselbe Problem, wie als wir zuletzt aufgestiegen sind, dass du einfach die Spieler alle entweder nicht besitzt oder die eben kein Potenzial haben, wirklich in der ersten Liga zu funktionieren. Und das musst du jetzt wirklich, weil du weißt jetzt eigentlich, okay, die Chance, dass wir aufsteigen, ist wirklich extrem enorm gering. Und wir müssen erstmal nach unten schauen und bevor wir nach oben gucken. Dementsprechend kannst du halt da jetzt schauen, dass du wirklich es gut vorbereitest, nächstes Jahr dieses Ziel packen zu können und dann eben auch fortwährend deinen Fortschritt machen kannst. Da musst du jetzt halt wirklich schauen, dass du da gute Spieler einkaufst, vielleicht wieder im mittleren Alter, auch mal hier und da noch ein jüngeres Talent, aber eben auch dafür sorgst, dass du jetzt erstmal die Saison nicht absteigst, weil wenn wir jetzt gegen Fürth verlieren und zumindest auch zwei Mannschaften nur unter uns punkten würden, dann sind wir auch wieder komplett unten drin und da muss man jetzt wirklich erstmal noch aufpassen.
Ja, also mir geht's halt, dass man, ich sag mal, die Rückrunde nutzt, um sich so einzuspielen, um eine
Ja.
Mannschaft zu finden, wo man sagt, okay, man kann jetzt im nächsten Jahr mit dieser Mannschaft aufsteigen und da geht man sogar eingespielt in die Saison rein und im besten Fall steigt dann dieses Jahr vielleicht so ein Hamburg und ein Hertha noch hoch irgendwie und dann so die Schwergewichte, die dann noch hochgehen und dann steigen vielleicht in der Bundesliga Darmstadt und Heidenheim ab. Dann bist du im nächsten Jahr dann irgendwie die Spitzenmannschaft der zweiten Liga und bist gleichzeitig auch eingespielt. Das wäre halt so eine Wunschkonstellation, wo ich dann auch sehr, sehr realistisch sehe, dass man dann auch im nächsten Jahr auch aufsteigen kann, aufsteigen wird. Ja, genau. Ob es jetzt jüngere Spieler sind, weiß ich nicht, oder Mittelalter-Spieler. Für mich geht es einfach darum, gute Spieler zu kriegen, weil wir haben zu wenig gute Spieler. Ich glaube, jetzt durch die 2 Siege und auch die Punktanzahl, wir haben jetzt 19 Punkte. Man sagt immer, 20 Punkte musst du holen, dann steigst du nicht ab. So 40 Punkte ist eigentlich so, um abzusteigen, ist das schon eine gute Runde gewesen. Also, wenn du jetzt komplett im Abstiegskampf bist, 19 Punkte, vielleicht wenn du unentschieden gegen Fürth machst, hast du 20. Wenn du gewinnst, sogar mehr wie 20. Ist eigentlich eine Runde, wo man sagt, das reicht, um nicht abzusteigen. Sieht ja auch jetzt derzeit, wir haben ja auch den Platz jetzt verlassen, 13. Platz, sieht es ja auch wieder besser aus und auch jetzt mit der Form her, haben wir uns angeguckt mit Gerrard, sieht das auch wieder besser aus. Ich glaube schon, also ich glaube, so langsam kann man auch davon sprechen, das Umfeld wird jetzt auch wieder ruhiger. Mannschaft findet sich immer mehr, dass man dass man mit dem Abstieg nicht mehr viel zu tun haben wird. Ja, du brauchst jetzt noch so zwei, drei Siege so in den nächsten 5 Spielen, um da auch so ein kleines Polster dann irgendwann zu haben,
Ja.
wo du sagst, okay, das hat jetzt wirklich, da sind wir wirklich jetzt so gut. Aber ich glaube, wenn du gegen Fürth, wenn du da wirklich diesen Sieg holst oder zumindest mal einen Unentschieden holst, hast du echt eine gute Ausgangssituation, um dann in der Rückrunde konzentriert dann dieses Ziel Aufstieg 2024, 25
Ja.
anzugehen mit einer Mannschaft, mit einem Trainer, die dann alle schon da sind, ne? Und dann muss man wirklich die Winterpause nutzen, um da den Kader nochmal fein zu justieren und den einen oder anderen Spieler ja abzugeben, der da nicht mehr in diesem Weg teilnehmen wird. Ich würde auch so weit gehen, dass man zum Beispiel sagt, hier die Spieler, wo die Verträge auslaufen, zum Beispiel jetzt so ein Ovejan, der vielleicht auch nicht verlängern will, oder wo du sagst, okay, der passt nicht mehr hier rein, abgeben. So.
Ja.
Sei so ehrlich mit den Spielern, wir haben uns das alle anders vorgestellt. So, du wirst jetzt kaum mehr Spiele bei uns machen. Bitte verlass den Verein. Und dass man dann Budget einfach frei macht, um dann neue Spieler zu holen.
Der Optimalfall ist jetzt auch einmal wirklich, dass du quasi das Sommertransferfenster vorziehst und jetzt einmal wirklich diese ganze Arbeit machst, die du für die nächste Saison Aufstieg brauchst, jetzt schon machst, damit du wirklich den kompletten Kader oder vielleicht bis auf ein, zwei Positionen den Kader zusammen hast, mit dem du dann 2024, 25 aufsteigen willst, weil dann kannst du dich wirklich perfekt einspielen. Dann kannst du alles schon mal vorbereiten, musst im Sommer nicht mehr viel machen, hier und da feinjustieren, vielleicht kommt eine Verletzung dazu, dann kannst du da nochmal einen Spieler holen. Aber ansonsten bist du einfach gewappnet für die nächste Saison, weil dann kannst du es auch bewerten. Hat die Rückrunde gut funktioniert? Haben wir guten Fußball gespielt? Oder brauchen wir nochmal ein, zwei Spieler? Und das ist eigentlich eine gute Ausgangslage, auch wenn es natürlich schade ist, dass es jetzt in der Saison wahrscheinlich nicht mehr allzu viel im Aufstieg gehen wird. Ist es trotzdem gut, dass du jetzt die Chance hast zu schauen, wird der Kader, den wir in der Rückrunde haben, ausreichen und auch in der Kombination mit dem Trainer, um dann in der nächsten Saison eben den Aufstieg anzupeilen.
Ja, und das ist auch eine Riesen- und die letzte Chance vom Heschelmann, da noch mal was zu bewirken
Ja.
und ja, seinen Namen oder sich wieder ins Spiel zu bringen für eine mögliche Weiterbeschäftigung bei uns. Weil der kriegt jetzt noch mal diese Wintertransferperiode, wo er gemeinsam mit dem Gerrards der Spieler suchen kann. Und wenn er da beispielsweise jetzt, wir verkaufen 4, 5 Spieler und holen 3, 4 neue. Wenn er da 3, 4 Volltreffer holt, die dafür sorgen, dass wir dann am Ende ganz oben mitspielen, vielleicht den Aufstieg nicht schaffen, aber guten Fußball spielen und wo die Hoffnung dann steigt im nächsten Jahr mit so einer Runde, wie wir dann möglicherweise die Rückrunde gespielt haben, auf eine ganze Saison berechnet, dann den Aufstieg zu schaffen, dann hat er auch wieder ganz andere Aktien hier und kann oder bietet sich dann auch an für eine Weiterbeschäftigung. Ich persönlich hätte am liebsten jemand anderes gesehen für die letzte Transferperiode, weil ich auch Angst habe um die Existenz von uns und habe gesehen, dass in der Vergangenheit wenig sportliche Entscheidungen oder gute sportliche Entscheidungen getroffen worden sind. Aber mittlerweile jetzt mit den letzten 2 Spielen, mit den 6 Punkten, die da noch dazugekommen sind, habe ich jetzt nicht mehr so diese Riesenangst, weil wir jetzt wirklich schon 19 Punkte geholt haben. Und hätten wir die 2 Spiele beispielsweise in den Sand gesetzt, wenn wir dann jetzt hier mit, ziehen wir die mal ab, 13 Punkten stehen würden, 2 Punkte vor Braunschweig und Rostock hätte dann auch noch mal ein paar Punkte mehr, 3 Punkte mehr, hätten wir ja, 7 Punkte, nicht 5 Punkte auf dem rettenden Ufer, schon heavy.
Ja, das Einzige, was uns jetzt nochmal so ein bisschen das Genick brechen könnte, wenn Hechelmann schlechte Arbeit macht, ist, finde ich, wenn er jetzt nochmal so ein paar Spiele abgibt, die dir eigentlich extrem noch gut getan haben jetzt zum Ende hin und auch guten Impact aufs Spiel hatten, wichtig werden könnten nochmal in der Rückrunde. Also wenn er jetzt zum Beispiel solche Ideen hat wie, ja gut, Torodda hat jetzt nicht mehr so viele Tore gemacht, den geben wir mal ab für 300.000 an den Konkurrenten, sowas zum Beispiel, oder gibt jetzt einen Idrissi ab, wo ich auch immer wieder gehört habe, der soll abgegeben werden weiterhin, obwohl er sich jetzt wieder gut reingespielt hat. Ich hoffe, da hat sich jetzt ein bisschen was geändert nach dem Tor, weil ich finde, er ist teilweise wirklich ein sehr belebendes Element für uns noch gewesen. Auch wenn es nur für einen Bankplatz in der Regel reichen wird, ist er trotzdem einfach ein ganz guter Kaderspieler, finde ich. Und das war ja auch im Aufstiegsjahr. Da habe ich immer ein bisschen Angst vor, dass er da vielleicht auf der Abgangsseite vielleicht die falschen Spieler aussortiert und eher auf Spieler setzt, die wirklich überhaupt nicht überzeugt haben bisher. Da müssen eher dann so Spieler wie Baumgartl auf jeden Fall gehen. Den muss man irgendwie überzeugen, den Verein zu verlassen.
Ja, voll.
Polter, bleibe ich auch weiter dabei. Super Typ, aber funktioniert leider einfach nicht. Auch wenn er jetzt mal einen vernünftigen Assist gespielt hat, finde ich trotzdem, Ich sehe einfach nicht, dass du Torodde und Polter brauchst. Und Torodde ist sowohl kostengünstiger als auch der Kapitän der Mannschaft und hat sie jetzt einfach nochmal ein bisschen mehr in Fokus gespielt. Deswegen muss ich da leider trotzdem sagen, Polter sehe ich weiterhin als Abgangskandidat, auch weil du Keke Top ja jetzt nochmal um ein Jahr verlängert hast und den dann weiter aufbauen kannst. Habe ich da jetzt auch nochmal ganz kurz zum Spiel nicht verstanden, warum der für 3 Sekunden, das waren wirklich, ich habe gezählt, das waren 3 Sekunden, die auf dem Platz gestanden hat, als der Ball gerollt oder geflogen ist. Habe ich nicht verstanden. Also, du hast Polter gebracht, ja, okay, hat funktioniert, aber den dann für 3 Sekunden einzuwechseln, kannst du auch gleich lassen. Also, tut mir leid.
Ja, also erstmal das Thema Kaderplanung werden wir in die Winterpause auf jeden Fall
Genau.
sehr intensiv behandeln, ne? Da könnt ihr euch freuen. Da haben wir auf jeden Fall dann auch genug Stoff dann, um die Winterpause zu überbrücken.
Und da sollte Hechemann auch gut zuhören, weil wir hatten den einen oder anderen guten Tipp im Sommer, den er leider nicht so umgesetzt hat. Wie zum Beispiel der Lieblingskandidat Muslia, der mit 11 Scorern aktuell dasteht. Hätte er mal auf
Zum
uns gehört.
Beispiel. Und genau, und ja, zu Keke Top. Also ich habe ihn vor dem Polter oder ich hätte ihn vor dem Polter eingewechselt, weil ich fand, Lassme war halt nicht so gut in diese Kombination eingebunden. Später
Ja.
vielleicht ein bisschen mehr, aber ich glaube, so ein Top ist dann noch mal ein bisschen ballsicherer und auch besser im Kombinationsspiel. Und dann hätte ich schon ganz gerne gehabt, weil Polter ja auch nicht so der kombinationsstarke Spieler ist. Ich habe aber auch die Idee verstanden, der Lassme hatte zwei Kopfballchancen nicht reingemacht. Ich glaube, Polter hätte einen davon safe reingemacht. Der ist halt ein
Ja.
guter Kopfballspieler. Und das Spiel war sehr, sehr flankenlastig, dass man den dann bringt,
Die Idee war
kann
okay,
ich,
aber ich fand einfach dann Keke Top für 3 Sekunden einzuwechseln. Entweder bring
Man
ihn
hätte für.
früher, du hättest auch Top und Polter bringen können, finde ich.
Ja, genau. Man
Hättest du
hätte
machen können.
Terodde
Ja.
rausholen können und Lassme gleichzeitig. Und dann hätte man da nochmal so einen kopfballstarken Polter und halt einen etwas technisch
Ja,
stärkeren
komplett.
Top drauf gehabt. Aber ja, hat trotzdem funktioniert, sagen wir mal so.
Sieg ist Sieg, alles in
Und
Ordnung, aber trotzdem, diese 3 Sekunden waren dann einfach auch ein bisschen unnötig. Es waren irgendwie, vor allem der ist dann da raufgelaufen und hat dann so einen auf motiviert tun müssen, obwohl er wusste, okay, das Spiel wird gleich abgepfiffen. Ich bin jetzt einmal raufgelaufen, habe mich einmal kurz warm gemacht für nichts und gut ist. Also ziemlich sinnlos, aber gut, im Endeffekt, wenn Gerards meint, dass es nochmal nötig war, um die Zeit runterzunehmen bei einem 2-0, dann ist es okay. Aber ja, gut, im Endeffekt redet da jetzt in 1 Woche auch keiner mehr drüber. Ich hoffe, Keke Top bekommt weiterhin Einsatzzeit. Jetzt auch mit der Vertragsverlängerung ist es sehr wichtig, da jetzt nochmal so einen jungen Spieler weiterzuentwickeln, weil der hat ja
ich
wirklich die
meine, auf der
Anlagen.
anderen Seite, der hat schon jetzt unter Gerrards einige Zeit bekommen, ne?
Die er
Das
vorher nicht
hat
bekommen hat,
er,
ja, das
genau,
stimmt.
hat er unter Reis nicht so viel bekommen wie jetzt unter Gerrards. Ne? Der hat wirklich seit Nürnberg jedes Spiel gespielt. Also auch wenn es so ein paar Minuten sind. Und man muss auch sagen, klar, er hat immer Ansätze gezeigt, aber er hat noch kein Tor gemacht in jetzt 2, 4, 5 Spielen. Einmal hatte der diese krasse Chance gehabt, wo der direkt draufgeschossen hat, hätte wirklich ein Tor verdient gehabt.
Ja.
Aber
Er war halt nicht wirklich oft in den Situationen, was aber auch daran lag, dass er teilweise wirklich auf dem Flügel geparkt wurde aus dem Nichts. Da ist er dann teilweise auch rumgelaufen oder vielleicht war das auch eher sein Spielstil, dass er das gern gemacht hat. Aber ich glaube schon, dass früher oder später bei ihm das Tor fallen wird und dann platzt auch der Knoten und dann wird er auch mehr Tore schießen. Und der hat ja ansonsten alle Anlagen. Also wenn bei ihm noch die Tore reinkommen und er in den Situationen steht, das kommt mit der Erfahrung. Er lernt jetzt von Terodde nochmal mehr, auch von Polter. Und dementsprechend glaube ich schon, dass es da alles noch kommen wird. Und vielleicht, man weiß ja nicht, vielleicht hat Top ja einfach Gerards gefragt, ob er nochmal kurz für die 15 Siegpunkte in Kickbase eingewechselt werden kann. Vielleicht lag es daran, dass er nochmal eingewechselt wurde, ich weiß es nicht. Aber ja, in den nächsten Spielen wird er hoffentlich mehr spielen und dann sehen wir seine Entwicklung weitergehen.
Ja, und man darf nicht vergessen, er hat zwar jetzt 5 Spiele in Folge gespielt, aber halt immer weniger als 30 Minuten. Wenn man jetzt noch die Gesamtzeit anguckt, die der jetzt zweite Bundesliga gespielt hat, 150 Minuten, rechne das mal hoch auf 90 Minuten, dann bist du bei unter 2 Spielen.
Und da kein Tor geschossen
Und
zu haben, ist noch in Ordnung, ja.
ja, es ist doch okay. Also wenn wir jetzt davon reden, dass er immer Startelf-Einsätze hat und dann nicht trifft, dann ist das wieder eine andere Sache.
Ja, er hatte ja eben noch keinen Startelf-Einsatz, deswegen. Oder ich glaube, einen war es, oder?
Genau.
Einer war es, glaube ich, sogar.
Nee. Also
Nee?
der hat. Nee, der hat noch keinen
Stimmt, warte mal.
Startelf-Einsatz bei
Das
uns
war, ich
gemacht.
glaube, es war, dass er irgendwie einmal eingewechselt wurde und dann relativ schnell wieder ausgewechselt wurde, irgendwie, weil ich glaube, Schallenberg rot bekommen hat oder irgendwie sowas war das. Da hat er nämlich relativ
War
früh dann irgendwie
das
gespielt.
gegen Kiel? Hat
Kann
er
sein.
41 Minuten gehabt?
Ich weiß es nicht. Ist auch egal,
Sein Le
jedenfalls.
sein längstes Spiel war gegen. Doch, stimmt. Sorry, ich nehme es zurück. Gegen Kiel hat er einen Startelf-Einsatz gehabt. Dann hat Schallenberg rot bekommen. Dann musste er
Genau, das Spiel meine ich.
nur
Ja, okay.
41 Minuten runter. Okay. Doch.
Das war dann das Spiel, wo ich
Ja.
meinte, dass ich da dachte, dass er Startelf gespielt hätte, und dann war das auch so, okay.
Ja.
Aber ansonsten hat er wirklich eigentlich keine Chance bekommen, wo er mal von Anfang an ran durfte. Und ich finde, er hat sich im letzten Spiel auch eigentlich nochmal echt gut empfohlen dafür. Und
Ja.
ja, aber war dann vielleicht einfach kein Kicke-Top-Spiel. Es war halt ein Abstiegsduell, wo man viele Flanken und viele Chancen hatte. Und da verstehe ich dann auch, dass ein Polter da ein bisschen mehr im Fokus nochmal kommt. Aber ich denke jetzt so gegen Mannschaften auch wie Fürth, wo du auch mit dem Ball viel spielen musst, Bälle abschirmen musst, ist Top eigentlich ein super Spielertyp dafür. Und ich glaube, da könntest du dann wirklich echt gut mal reinbringen. Entweder dann zur Halbzeit, wenn es dann zum Beispiel nicht läuft, oder du bringst ihn wirklich mal von Anfang an, muss man schauen. Ja, genau. Aber vom Prinzip her glaube ich, dass Top auf jeden Fall noch eine gute Rolle spielen kann in der Saison.
Ja, safe. Also, der hat halt, er muss halt auch selber sich jetzt beweisen, wenn er die
Ja.
Zeit kriegt. Wenn er jetzt nochmal 30 Minuten oder 40 Minuten kriegt gegen Fürth beispielsweise, dann muss er da auch einfach mal abliefern, mal einen Scorer auch machen oder sich auch mal belohnen. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr belebendes Element und mich hat es mega gefreut, dass der Vertrag verlängert worden ist, weil ich habe den schon wirklich dann ablösefrei nach Bremen oder so
Ja, ich dachte auch, ja.
gesehen. Und jetzt kann man wirklich den komplett entwickeln und am Ende der Saison hat man, also hat man entweder Geld oder man hat einen besseren Spieler dann fürs nächste Jahr. Dann muss man auch noch mal gucken, dass man den Vertrag verlängert. War halt leider nur ein Jahr, aber immerhin. Und ja, hat mich mega gefreut. Genau, was noch ein Thema in diesem Spiel ist, bevor wir vielleicht dann auch zu Fürth kommen, waren die Krawalle. Da gab es ja eine Spielunterbrechung zwischendurch. Wie hast du das Ganze wahrgenommen? Wie ist für dich, wie ist es bei dir angekommen?
Also erstmal muss man wirklich sagen, bei Hansa Rostock, das ist echt extrem komisch gelöst, auch mit dem Gästeblock und der Kurve von Rostock selbst. Also da ist quasi wirklich keine Sicherheit eigentlich so wirklich vorhanden und das war eigentlich abzusehen, dass sowas passieren kann. Deswegen muss man nochmal wirklich sagen, an der Stelle Glückwunsch an diejenigen, die es da entworfen haben mit dem Plan quasi in Rostock, wie, wo, wer sitzt oder steht in dem Fall. Dementsprechend, ja, also ich habe auch mit einem Kumpel drüber gesprochen, der meinte, er hat es abgesehen, dass es so passieren wird. Und ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht, wieso das so gelöst wurde. Aber im Prinzip, ja, also wenn es dazu kommt, dass solche Ausschreitungen sind, verstehe ich auch, dass der Schiedsrichter sagt, da muss man unterbrechen. Und es war auch in Ordnung so, weil du kannst jetzt nicht da die ganze Zeit weiterspielen, während da sich die ganze Zeit rumgeprügelt wird. Und es hat ja auch im Endeffekt dann funktioniert, dass dann das Ganze sich runtergekühlt und beruhigt hat. Und dann konntest du das Spiel auch halbwegs vernünftig zu Ende bringen. Und ja, ich finde generell, der Schiedsrichter hat eigentlich einen sehr ruhigen Eindruck in dem Spiel gemacht. Endlich mal ein Schiedsrichter, bei dem ich jetzt nicht so viel zu meckern hatte. Hat eigentlich einen guten Job gemacht. Das Einzige, was ich nur ganz lustig fand, war wirklich, dass nach dieser Unterbrechung, die ja wirklich eine halbe Stunde ging, der dann auf einmal wiederkommt und dann kommt der VAR eine halbe Stunde später und dann gibt es auf einmal eine rote. Hat uns geholfen, aber ich fand es in der Situation irgendwie ganz amüsant, dass dann auf einmal eine halbe Stunde versetzt, der Spieler hat sich die ganze Zeit noch warm gehalten und warm gemacht und dann auf einmal kriegt er rot. Ja, fand ich ganz lustig, aber ja, gut.
Ja, ich muss sagen, der Schiedsrichter war echt extrem stark. Also
Ja.
selten so zufrieden mit dem Schiedsrichter gewesen. Also die rote Karte hat er richtig gut erkannt. War jetzt auch nicht also war jetzt auch nicht für uns. Der war einfach sehr unparteiisch. Der hatte sich die Tore von uns noch mal zweimal angeguckt. Der hatte auch eine Szene, wo der auf den Elfmeter geguckt hat für Rostock. Alles dann richtig entschieden. Vielleicht man hätte überlegen können, Brunner diese letzte Szene, wo der den Tritt gegen den Hals bekommen hat,
Ja,
wo
stimmt, da hätte
das
man eine Karte
unabs.
geben können.
Ja, ich hätte dann rot gegeben. Also für
Ja.
mich war das ganz klar rot. Es wurde halt so gewertet, dass das im Sprung gewesen ist und keine Absicht, ne? Aber für mich war das ganz klar Absicht. Also, auch wie der den Fuß da gehalten hat, das ist keine normale Bewegung so. Aber da war das Spiel eh schon vorbei und
Ja.
da hat es mich auch nicht so großartig gekümmert. Ich fand es halt nur, oder ich habe mich nur geärgert über die Art und Weise der Rostocker dann gegen Ende. War wirklich wie so ein schlechter Verlierer und dann haben die da noch Frustfouls gemacht. Ah ja, und wir haben ja das Thema hier, machen wir noch kurz mit den Krawallen da. Fand ich schon sehr, sehr krass, was für eine Aggression da war.
Ja, da war Feuer.
Man weiß immer noch nicht, was da genau passiert ist. Rostocker Polizei sagt, dass das von uns ausgegangen ist. Ich weiß, dass die Rostocker Fans generell sehr aggressive Fans sind. Wir hatten ja auch schon mal die Schlägerei gehabt im Zweitliga-Jahr, also vor 2 Jahren. Da wurden die, glaube ich, abgefangen am Bahnhof und da am Strand in Warnemünde gab es eine Schlägerei irgendwie, Schalke-Fans. Und es kam ja auch Pyro von den Rostockern. Da wurden auf jeden Fall Raketen geschossen. Da ging ja die Glasscheibe wurde eingetreten von uns. Also wir haben das gemacht vom Block. Die Schalker da rausgetreten. Rostocker haben sich auch eingemischt. Die Polizei wollte das Spiel übrigens abbrechen. Das war die Empfehlung von der Polizei. Schiedsrichter wollte sich das noch angucken und hätte wahrscheinlich dann entschieden, wenn es weitere Ausschreitungen gegeben hätte, die zum Glück nicht passiert sind. Aber war schon echt krass so, ne? Ich stelle mir, wenn ich mich jetzt da so vorstelle, so, ne? Ich war letztens auswärts in Düsseldorf mit dabei, quasi. Auch direkt neben unserem Block, neben dem Gästeblock. Wenn ich mich jetzt so in Rostock gesehen hätte, da irgendwo in der Nähe oder im Gästeblock, hätte ich schon echt keinen Bock so, ne, auf so aggressive Rostocker und dann da Prügeleien und Feuerwerk, was in den Block reingefeuert wird und was weiß ich nicht alles.
Ja.
Also von beiden Seiten so, boah, ist. Keine Ahnung, ich bin Pyro, bin ich kein, also. Mag ich so, ne, wenn das von den Ultras irgendwie unten angezündet ist, wenn man so weiß, okay, geh nicht ganz nach unten hin, da kann es heiß werden, so geh lieber hoch, so, dann ist das voll cool so, aber wenn dann irgendwelche Raketen reingeschossen werden, so, und wenn dann da Fans so schon sich bereit machen zu prügeln, boah, habe ich keinen Bock drauf.
Ja, also ich wäre sogar auch fast noch im Stadion gewesen. Also
Krass,
ein Kumpel von mir
krass.
hat noch versucht, Karten zu organisieren und es hätte auch fast noch
Ja.
geklappt. Dann wäre ich auch dabei gewesen und hätte live berichten
Ja.
können, quasi nochmal, was da passiert ist. So ist jetzt nicht dazu gekommen, was das angeht, vielleicht auch ganz gut so.
Ja.
Ja, aber im Endeffekt kann man da jetzt auch eigentlich nicht so viel zu sagen. Wir wissen jetzt nicht genau, was passiert ist. Fehlen uns jetzt auch
Ja,
so ein bisschen die Infos.
generell.
Ja,
Ja.
aber man muss trotzdem einfach sagen, es ist einfach prinzipiell schon blöd gelöst gewesen, wie das da eben
Ja.
zustande kommen kann, dass jedes Mal da geprügelt werden könnte. Und ja, muss man einfach hinterfragen, wie das da gelöst ist. Aber ansonsten, der Schiedsrichter hat es dann wirklich echt gut gelöst, dass er dann erstmal eine halbe Stunde das Spiel unterbrochen hat, hat die Situation abkühlen lassen und dann weitergemacht. Und das war eigentlich genau richtig so.
Ja, voll und ganz. Dann, ja, Fürth wollten wir kommen. Ich habe noch ein ganz kleines Thema. Und zwar, Trainingslager soll wohl scheinbar nicht stattfinden aufgrund von finanziellen Problemen. Finde ich sehr krass, dass wir echt kein Geld haben für ein Trainingslager im Winter. Dass wir gerade so wenig Geld zur Verfügung haben, obwohl wir auch viele Transfereinnahmen erzielen konnten. Ja, ich glaube, liegt auch, glaube ich, daran, dass wir im Pokal relativ früh ausgeschieden sind. Das Geld wurde wahrscheinlich auch irgendwo eingeplant oder das hätte man wahrscheinlich dann genommen fürs Trainingslager. Aber trotzdem, ne, da geht es wohl um eine Summe von 200.000. Da kann man dann wohl auch nicht die krassesten Spieler erwarten, ne, wenn wir keine 200.000 für ein Trainingslager haben.
Ja, also ich muss auch sagen, ich finde es sehr erschreckend, wie da jetzt unsere finanzielle Lage jetzt schon auf einmal so prekär ist, dass wir da auf so 200.000 achten müssen. Wo ich auch sagen muss, okay, 200.000 für ein Trainingslager, 200.000 ist viel Geld im Transferbudget. Ich kann schon verstehen, dass man sagt, man möchte das lieber in Spieler investieren, vor allem in der Situation. Trotzdem, dass du auf diese 200.000 angewiesen bist in diesem Fall, finde ich auch sehr erschreckend, weil du hast ja wirklich eigentlich mit Bülter, Salazar und so weiter echt gute Transfereinnahmen erzielt und kaum was ausgegeben. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass einfach Spieler, von denen du erwartet hast, dass sie viel besser für uns spielen und du Richtung Aufstieg schielst, eben nicht diese Leistung bekommen hast, wie ein Baumgartel zum Beispiel. Hast du, glaube ich, erhofft, dass der wirklich ordentlich spielt und für den wirst du jetzt wahrscheinlich keine großartige Ablösesumme erwarten können. Solche Spieler einfach sorgen ja dann auch dafür, dass dein Kaderwert sinkt und da kannst du dann einfach nicht mehr so viel Geld verplanen. Dementsprechend verstehe ich das schon, aber ich finde es auch sehr erschreckend, muss ich sagen. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass man auf so eine Summe angewiesen ist und eigentlich ist so ein Trainingslager auch immer gut, um nochmal final die Einheit zusammenzubringen.
Ja.
Trotzdem muss man auch sagen, das musst du auch in Gelsenkirchen hinkriegen. Also unabhängig davon darf das jetzt keine Ausrede sein, zu sagen, wir hatten kein Trainingslager oder so. Das muss
Nee,
trotzdem
safe.
funktionieren. Aber es ist trotzdem, ja, schade einfach.
Müsste einfach hoffen, dass das Winter nicht oder, das, oder die Zeit jetzt hier in Gelsenkirchen nicht ganz so kalt ist und dass man da halbwegs noch trainieren kann.
Ja.
Ja, dann lass uns zum Abschluss aufs nächste Spiel blicken gegen Greuther Fürth. Sollen wir mit der Aufstellung anfangen oder sollen wir erst über Fürth sprechen? Wir haben jetzt 1 zu 1 gegen Magdeburg gespielt, davor aber 4 Siege in Folge. Die sind. Haben eine Niederlage gegen Homburg gehabt. Müsste Pokal gewesen sein, ja. Und davor hatten die halt auch noch den Sieg gegen Osnabrück. Also in der Liga 2, 4, 5 Siege in Folge. Und jetzt das Unentschieden gegen Magdeburg, 6 Spiele in Folge ungeschlagen gewesen. Sind auch echt geklettert. Als sie gegen HSV verloren haben, die letzte Niederlage, waren die noch auf Platz 13 oder Platz 14 sogar. Und sind jetzt bis auf den vierten Tabellenplatz vorgerückt.
Ja, also muss man wirklich sagen, die Entwicklung von Fürth in den letzten Spielen ist echt sehr, sehr stark und beeindruckend. Zorniger macht da jetzt mittlerweile echt einen guten Job. Und ja, also auch wenn er zuletzt eben Braunschweig und Wiesbaden vor jetzt eben dem Unentschieden die Gegner waren, muss man trotzdem auch einfach sagen, gegen Düsseldorf gewonnen, ist stark. Also Düsseldorf war ja zu dem Zeitpunkt deutlich über
Ja.
Fürth. Jetzt haben die eben Positionen ein bisschen getauscht, jetzt ist Fürth eben besser. Aber so ein Spiel musst du eben auch erstmal gewinnen. Dann gegen Kaiserslautern auswärts, also auf dem Betze, da zu gewinnen mit 2-0, musst du auch erstmal hinkriegen. Ja, auch wenn da ein paar einfache Gegner mit Osnabrück und so weiter dabei waren, es ist trotzdem einfach gut, wie sie sich jetzt nochmal nach oben gekämpft haben. Trotzdem muss man sagen, die Siegesserie ist jetzt gerissen von denen. Die haben unentschieden gespielt gegen Magdeburg, die eben auch eher weiter unten sind. Die sind einen Platz über uns, ein Punkt auch nur mehr. Und dementsprechend glaube ich schon, dass da was möglich sein kann. Und auch so eine Serie, wo man eben ungeschlagen ist, wird irgendwann reißen. Und gegen wen, wenn nicht gegen uns, muss man natürlich sagen, die beste Mannschaft der Welt wird das schon regeln und irgendwie dafür sorgen, dass Fürth nicht weiter marschiert. Und ja, also es ist ein schweres Spiel, auf jeden Fall. Fürth hat auch Qualität im Kader. Und da muss man auf jeden Fall aufpassen. Aber ich finde trotzdem, dafür, dass es eben Tabellenplatz 4 ist, finde ich es trotzdem machbar. Also es gibt Mannschaften, wo ich sagen würde, also die weiter unten sind, wo ich weniger Lust hätte, gegen zu spielen. Zum Beispiel Hertha hätte ich aktuell auf jeden Fall weniger Lust drauf. Hannover ist schlecht drauf, aber eigentlich finde ich die auch besser. Ja, solche Mannschaften sind eigentlich nochmal ekliger zu bespielen und ich glaube, gegen Fürth kannst du auf jeden Fall was holen. Ob es jetzt ein Sieg ist, weiß ich nicht, aber man kann da auf jeden Fall, wenn man einen guten Tag erwischt und so weiter macht wie bisher, dann ist da was möglich.
Ja, also bei Fürth finde ich, ist vor allen Dingen auch die Defensive sehr stark. Ne?
Ja.
Also wir haben jetzt in den letzten 6 Spielen ein Gegentor bekommen. Das ist schon krass. Und das war jetzt im letzten Spiel. 5 Spiele in Folge haben die zu 0 gespielt. Das ist schon verdammt stark. Wo Zorniger ja generell auch eher so offensiv spielt, ne? Und
Ja.
viel Pressing macht, ist das schon echt eine Hausnummer so. Ich hoffe auch, dass das jetzt wirklich so ein bisschen also diesen Gegentreffer, den die in der 96. Minute kassiert haben, dass der so bei denen gefruchtet hat, dass die jetzt so damit ein bisschen ins Zweifeln gekommen sind, dass sie jetzt nicht mehr komplett vor Selbstvertrauen sprießen, sondern jetzt so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen abgeholt worden sind. Weil ich sehe auch nicht so viel Qualität in der Mannschaft, wo ich sage, wow, das ist jetzt eine Top-Zweitligamannschaft, die auf jeden Fall hochgehen muss. Ich sehe die eher so im Mittelfeld rein jetzt von der individuellen Qualität.
Ja.
Ja, die haben jetzt halt gerade einen Lauf gehabt. Ja,
Und auch
wird,
das wird sich
glaube ich,
wieder
sehr, sehr
einpendeln. Deswegen, ich glaube auch, ähnlich wie du, dass sie da wieder zurückrutschen werden, ein paar Plätze nach hinten. Und es kann auch sein, dass bei denen jetzt einfach mal eine Negativserie losgeht, die jetzt vielleicht gegen uns verlieren, dann zu Beginn der Rückrunde unentschieden und nochmal eine Niederlage und dann erst vielleicht wieder ein, zwei Spiele gewinnen können. Sowas kann immer passieren. Und ja, also ich sehe auch eher, dass sie am Ende der Saison Mittelfeldplatz erreichen werden. Deswegen, ich finde es nicht unrealistisch, dass wir da punkten. Nur wir müssen einfach so weitermachen wie bisher und dürfen uns da jetzt nicht zum Beispiel, wenn wir ein frühes 1-0 in der 30. oder so bekommen, dürfen wir uns jetzt nicht wieder hängen lassen und denken, okay, wir können ja nur gegen die schlechten Mannschaften, sondern müssen halt im Kopf so bleiben, wie wir die Mentalität jetzt in den letzten beiden Spielen hatten. Und dann kann man da was holen.
Ich meine, in den 6 Spielen waren drei Aufsteiger dabei. Lautern, die auch eher unten anzusiedeln sind, und Düsseldorf. Und Düsseldorf hat da auch in der Phase jetzt nicht die beste Phase
Ja.
gehabt. Ne? Da hatten die auch ein paar Schwierigkeiten gehabt. Und halt Magdeburg, okay. Und da haben die auch nicht gewonnen. Deswegen darf man das auch nicht zu hoch hängen. Zumal die auch zum Beispiel gegen Braunschweig knapp 1-0 gewonnen haben. Düsseldorf knapp 1-0 gewonnen haben. Okay, zweimal 2-0. Osnabrück haben die Haushoch 4-0 geschlagen, aber Osnabrück ist halt nix so.
Ja.
Ist halt, da fährst du einfach mal hin und die kommen halt auswärts, ne? Wir spielen zu Hause, das ist auch nochmal eine Sache, die uns auf jeden Fall nochmal Auftrieb geben kann jetzt im letzten Heimspiel. Und genau, da hoffe ich auch, dass wir die jetzt so ein bisschen in diese Negativserie reinkriegen.
Ja.
Okay, dann lass uns zur Aufstellung kommen. Genau. Ich würde sagen, wir gucken uns nochmal die Aufstellung von heute an und
Dann wieder
wenn wir da
Positionswechsel, genau.
wenn wir was verändern wollen, gehen wir kurz drauf. Fährmann ist, denke ich mal, klar. Mörkin hat sich, glaube ich, eingespielt. Ovejan wäre eine Chance, die man bringen könnte.
Also
Oder Mohr
Mörken
wieder
würde ich, muss ich
zurück.
nochmal sagen, fand ich im Spiel wirklich wieder echt super. Auch in der ersten Halbzeit hat er da wieder echt extrem viele Ballaktionen gehabt. Oder der ist einfach wirklich ein Kämpfervieh da hinten und hat dann trotzdem in den Spielen ab und zu mal wieder diesen genialen Pass mit drin. Also ich finde den wirklich sehr, sehr gut und den finde ich auch aufstiegswürdig. Auf so einen Spieler kannst du einfach setzen, der ist in einem Mittel- bis fast schon jungen Alter. Also echt ein guter Transfer gewesen. Da kann man wirklich mal sagen, gute Arbeit gemacht, auch wenn er 1 Million gekostet hat. Sehr zufrieden mit dem. Den würde ich auf gar keinen Fall ändern. Du kannst natürlich wieder theoretisch bei Kaminski diskutieren, aber jetzt nach den letzten beiden Spielen, wo du zu null spielst, abwärts großartig zu rotieren und
Du
Kaminski war
hast
auch in
halt auch keine
Ordnung. Ja,
Alternativen so, ne? Wen
Cissé
willst du
war
denn?
jetzt auch in
CC?
der war jetzt in der U23 wieder dabei. Ich verstehe wirklich nicht, was jetzt nach dem Pauli-Spiel bei dem passiert ist, aber mittlerweile muss man sagen, er spielt wieder keine Rolle. Muss auch einen Grund haben, vielleicht ist irgendwas passiert. Kalasch, finde ich, hat sich jetzt gemacht in den letzten beiden Spielen, hat mich da echt überzeugt. Also deutlich, deutliche Steigerung. Und da die erste Position, wo man rotieren kann, fast schon muss, ist, finde ich, Matriciani. Also da muss man wirklich
Ja, schmeißt den
langsam
Brunner
mal.
rein.
Genau, den Sprung auf Brunner wagen, beziehungsweise wagen kannst du
Ja.
eigentlich nicht mal nennen, das ist einfach ein Upgrade,
Er
musst du
muss jetzt
machen.
spielen, ja.
Genau,
Genau, dann wird spannend, weil wir
ja.
haben jetzt Seguin, Mohr und Idrissi so, ne? Idrissi, Top-Spiel gemacht. Ich
Ja.
finde, Seguin ist mittlerweile auf Schalke angekommen. Letzten 3 Spiele waren alle gut.
Ja.
Und Mohr, muss ich sagen, harmoniert auch sehr gut mit Mörkin. Also die gefallen mir da so in Kombination über die linke Seite, wo Mohr ja diesen linken Mittelfeldspieler spielt in dieser Raute, der so ein bisschen zentral invers spielt, sage ich jetzt mal.
Ja.
Schwierig, also wir haben Schallenberg, der eigentlich auch in die Startelf will. Hempelmann ist, glaube ich, auch leistungsbedingt, wenn ich jetzt so die anderen drei sehe, die besser in Form sind, verdient auch auf der Bank. Würdest du Schallenberg für einen der dreien reintun?
Ich muss wirklich sagen, für einen der drei tatsächlich nicht. Das Einzige, was man überlegen könnte, ist, finde ich, Lassme rauszumachen, Karaman einen wieder nach vorne zu schieben und Idrissi auf die 10 und dann quasi Seguin auf die 8 und Schallenberg auf die 6 zu packen. Also quasi einmal alle nach vorne schieben, eine Position und Schallenberg halt für Lassme rein, weil es eben auch ein Gegner ist, der wieder ein bisschen besser ist und da könntest du dann ein bisschen defensiver wieder agieren. Das ist, finde ich, eine Idee, die du dir überlegen kannst. Oder du sagst halt wirklich, es hat jetzt so gut funktioniert. Du möchtest das Mittelfeld so lassen, dann würde ich halt im Sturm Lassme austauschen gegen Top und das so machen. Aber ja, also ich würde auf jeden Fall zwei Änderungen vornehmen. Lassme raus, Matriciani raus, ist für mich beides klar. Und entweder du ziehst halt alle eine Position nach vorne, machst Schallenberg wieder rein, oder du gehst eben das Risiko und sagst, du lässt Top spielen gegen Fürth. Das sind so meine beiden Ideen, wie ich das machen würde. Kann man beides spielen, finde ich. Also gibt es jetzt nichts, wo ich sage, das wäre jetzt deutlich besser.
Ich würde tatsächlich, würde ich Lasst mich spielen lassen. Auch
Wegen
wenn
Kontern,
er.
meinst du?
Ja, weil Fürth ist so eine Mannschaft zorniger, der spielt halt dieses Pressing, der steht mit der Mannschaft immer hoch. Kann mich so an die Spiele von ihm erinnern, so in Stuttgart damals, da hat er komplett, ist er abgedreht und hat vorne komplett alles voll nach vorne gepresst und da ist man immer durchgekommen gegen die. Mit so einem schnellen Lastmann, der da diese Räume ausnutzen kann. Karaman oder so ein Idrissi, der den in Szene setzen kann, ist halt eine Waffe so.
Also ich verstehe den
Und ich.
Gedankengang komplett, aber ich muss wirklich sagen, so jetzt nach den letzten Spielen,
Ja, voll,
auch wenn
also
Lassme da jetzt
klar.
ein, zwei Ausnahmen drin hatte, wo er dann mal ganz gut war und auch mal hier und da ein Tor gemacht hat, finde ich trotzdem, einerseits musst du ihm auch mal zeigen, ja, ich will dich schleifen, du bist ein Rohdiamant für mich und ich setze auf solche Spielertypen wie dich, aber du musst einfach auch mal jetzt was zeigen. Und wenn die Fürther noch dann dazu müde Beine haben und du den in der 50., 55. vielleicht bringst, dann finde ich,
Ja.
kann der nochmal gefährlicher werden, weil wenn da dann ein Lassme Dribbling kommt, ist es auf jeden Fall gefährlicher als in der ersten Halbzeit, weil die sind wirklich, muss man sagen, meistens echt schlecht. Aber wenn die dann mit müden Beinen da über den Platz laufen, Lassme da ankommen mit 36 km/h und dann nochmal ein paar Übersteiger macht, dann kann es da, finde ich, nochmal gefährlicher sein, als wenn er von Anfang an spielt und dann zum Ende hin wieder so ein Spielertyp wie Polter oder Topp kommt, weil die eben eher ein bisschen langsamer und behäbiger sind. Ich würde es eher so rumdrehen, ehrlich gesagt.
Ja, ich meine, sehe ich, also ich sehe, dass Lastman nicht gut spielt im Moment, ist einfach so. Ich sehe trotzdem diese Geschwindigkeit, die der bringen kann. Und ich muss trotzdem sagen, der hat halt 3 Tore gemacht, 2 Vorlagen gemacht. Also der hat jetzt in 16 Spielen seine 5 Scorer gemacht,
Es
obwohl
ist
er
keine
schlecht gespielt
Katastrophe,
hat.
aber wenn du siehst, wie er spielt, dann ist es
Ja.
so frustrierend zu sehen, weil er könnte so viel mehr daraus machen. Tut einfach extrem weh.
Ja, worauf ich hinaus wollte, ist, ich gucke dann halt auf die anderen Stürmer, die wir haben. Und Karaman ist natürlich eine andere Welt so, ne?
Ja.
Der ist halt, der hat halt seine 5 Tore, 4 Vorlagen, war dann dazu auch noch verletzt und so weiter. Aber wenn ich auch auf den Terodde gucke, so, der eine Vorlage mehr hat als Lasme und 3 Tore gemacht hat, davon Elfmeter und so, ist halt auch jetzt nicht, wo man sagt, das ist der Terodde vorher noch vor 2 Jahren, so, der uns zum Aufstieg geschossen hat. Und Polter ja genauso, ne? Der hat auch seine 3 Tore gemacht, auch 2 Vorlagen. Der hat dieselben Stats wie Lassmer auch, ne? Nur dass ein Terodde und ein Polter nicht diese Geschwindigkeit haben, ne? Und ganz ehrlich, der Lassmer hat sich viel mehr Chancen erspielt als die zwei. Ich kann mich bei Lassmer an so vielen Situationen erinnern, wo der halt die Bälle nicht reingemacht hat. Jetzt auch wieder in dem Spiel, zweimal aus paar Metern daneben geköpft oder nicht den Ball aufs Tor gebracht. Und ich glaube, auch im letzten Spiel hatte der doch diesen Kopfball, wo der Torwart doch gut pariert hat. Der hat
Ja.
halt in jedem Spiel auch seine Chancen, ne? Der nützt die halt doch häufig nicht oder macht halt dumme Sachen so. Aber der kommt dann wenigstens in diese Chancen rein, wo die anderen vielleicht im Moment leider nicht kommen. Wenn wir jetzt da wirklich so einen krassen Stürmer hätten, der auch einen Lauf hat, neben einem Karaman, dann auf jeden Fall. Aber haben wir halt nicht so. Und dann denke ich mir, nehme ich diesen, wie Terodde hätte ich jetzt in diesem Spiel eingesetzt, weil Rostock ist halt so eine tiefstehende Mannschaft, nehme ich diesen Rollenspieler, Terodde, der sehr, sehr gut ist in der Box, hat sich dieses Mal auch nicht, leider nicht ausgezahlt, aber dann
Sondern
nehme
mit einer
ich gegen
Vorlage, muss man
Fürth.
sagen. Also, die hat er gut gemacht, da auf Idrissi nochmal abzulegen. Also, die Situation hat er richtig gelöst, aber er hat kein Tor gemacht,
Ja,
hast du recht,
stimmt.
ja.
Stimmt. Aber jetzt hier gegen Fürth ist halt wieder eine andere Rolle gefragt oder wäre halt aus meiner Sicht besser, dann würde ich halt den Lassme wieder einsetzen.
Also, ich
Und ich
verstehe auch,
würde
wenn du jetzt zum
den.
Beispiel sagen würdest, du willst zum Beispiel einen Doppelsturm mit Karaman und Lassme spielen, weil die haben beide Tempo, vor allem Lassme, und dann
Ja.
Schallenberg reinmachst für Torodde, würde ich auch verstehen. Aber ist auch gut
Nee,
generell, dass wir,
ich
ja.
wollte sogar einen noch draufsetzen und Keke Top mit Lassme spielen lassen für das Spiel. Und Karaman halt in seiner
Auf der 10
jetzigen
lassen.
Rolle.
Okay, ja.
Ja.
Ich verstehe es auch. Ich verstehe es auch. Kann man auch machen. Ist aber auch gut, dass wir beide unterschiedliche Gedankengänge haben und darüber
Auf jeden
diskutieren.
Fall.
Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es machen würdet. Ich finde, da ist echt viel möglich eigentlich in dem Spiel.
Ja.
Ja. Haben wir drei Ideen eigentlich so wirklich gehabt? Du würdest, Matriciani, sind wir uns einig, soll Bruder
Ja,
rein.
das ist safe, ja.
Genau, und ich würde Lassme rausmachen und entweder Schallenberg reinpacken oder eben
Ja.
mit Top spielen und du würdest Top für Terodde reinmachen. Genau, und dann schauen wir mal, wie es Gerards macht. Ich glaube wahrscheinlich wieder ganz anders. Matriciani wird spielen,
Ja.
Terodde Lassme bleibt und
Ja.
genauso geht's rein. Vielleicht kommt Schallenberg wieder für Idrissi. Ich glaube, das wird sein, aber naja,
Ja.
schauen wir mal.
Genau, ja, dann geben wir noch einen Tipp ab fürs Spiel. Ich bin mal so optimistisch und starte rein mit einem. Dort hat eine gute Defensive mit einem knappen, weil wir auch zu 0 gespielt haben. 1 zu 0, jetzt dritte 0 in Folge. Was sagst du?
Ich bleibe bei dem Tipp, den ich vorhin schon so ein bisschen angeteased habe. Ich sage 2 zu 1, auch mit ein bisschen Optimismus. Wäre auch einfach schön, mit so einem 9 Punkte zum Ende hin nochmal geholt zu haben, so reinzugehen in die Winterpause. Wäre einfach echt angenehm, dann auch die Zeit, bis Fußball dann wieder losgehen würde. Dann kannst du die Weihnachtszeit auch nochmal besser genießen mit einem Schalke-Sieg im Rücken.
Voll.
Ja,
Ja,
hoffen wir einfach mal das
finde ich auch.
Beste. Und ja, genau.
Genau, dann ja, schreibt gerne eure Wunschausstellungen, eure Meinung zu unseren Meinungen und euer Tipp in die Kommentare. Lasst gerne eine Bewertung da und folgt überall rein. Und dann sehen wir uns ja, zum Saisonfazit dann in der nächsten oder zum Halbjahresfazit in der nächsten Folge
Genau.
wieder. Bis dahin, Glück auf.
Bis dahin, macht's gut, Glück auf.